Genau, ein paar Worte zu uns. Aktion Dritte Welt Saar, wie der Name vielleicht vermuten lässt, könnte man meinen, wir würden uns engagieren in der dritten Welt, hätten Projekte dort. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir maßen uns nicht an, andere zu entwickeln, sondern wir sagen, unser Entwicklungsland heißt Deutschland. Unser Thema ist soziale Gerechtigkeit. In diesem Sinne beackern wir, sage ich mal, eine Vielzahl von Politikfeldern, Agrarpolitik, Flüchtlingspolitik, Antirassismuspolitik und auch Antisemitismus und Islamismus. Ja, unter dem Dach unseres Kompetenzzentrums Islamismus, das heute auch diese Veranstaltung organisiert. Ein paar Worte, was ist Islamismus? Für Islamisten ist der Islam nicht nur eine Religion, sondern vor allen Dingen eine Herrschaftsform. Ja? Also aus dem Koran werden politische Regeln abgeleitet, die für alle Menschen gelten sollen, ob sie das nun wollen oder nicht. Also Islamismus an sich ist per Definition schon im Widerspruch zur Religionsfreiheit, ja, die ja Religion zur Privatsache erklärt, ja, und die auch durch unsere Verfassung garantiert wird. Ganz konkret werden auch hier in Deutschland, natürlich vor allem in Ländern, in islamisch geprägten Ländern, sage ich mal, aber auch hier in Deutschland, Menschen im Namen der Religion unterdrückt. Ja, also sowohl Männer wie auch Frauen werden zwangsverheiratet, Homosexuelle verfolgt, Frauen attackiert, ob ihres angeblich in Anführungszeichen westlichen Lebensstils. Ja. Also man kann festhalten, Gewalt ist für Islamisten ein absolut legitimes Mittel der Politik. Und ich denke, das wird im Vortrag nochmal klar werden. Antisemitismus ist ein ganz integraler Bestandteil von Islamismus. Ja. Eigentlich was, wo man denken könnte, braucht man nicht lange darüber zu diskutieren, gibt es keine zwei Meinungen. Das ist leider nicht immer der Fall. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, Moslems wären halt einfach so, ja, das hätten wir zu akzeptieren, und dieses Wir ist dann irgendwie sowas, eine etwas diffuse Definition von der deutschen Mehrheitsgesellschaft oder sowas. Wir sehen das anders, ja. Ich denke, wir können nicht zulassen, dass Leute im Namen der Religion auch hier in Deutschland unterdrückt werden, ja, und dazu gehört auch einfach, dass man sich die Sachen nicht nur anschaut, sondern dass man die Sachen ausspricht, weil das ist einfach in so einer pluralistischen Demokratie der Weg, dass man Öffentlichkeit schafft und dass man auf lange Sicht auch was ändern kann. Ja. Das gefällt nicht allen Leuten. Ja. Also es gibt in Deutschland viele, die leben in so einer Art rosa-roter Multikulti-Traumwelt, ja, in der jeder jeden liebt und alles gut ist, ja. Meistens durchaus verortet so im rot-grünen Spektrum, und diese Leute entscheiden nicht selten darüber, wo öffentliche Gelder hingehen. Ja, einfach ein Beispiel, eins von vielen. Ja, hier in Saarbrücken, Zuwanderungs- und Integrationsbüro, die uns, also der Aktion Dritte Welt Saar, vorwerfen, wir würden ein Feindbild Islam propagieren und es wäre dem interkulturellen Miteinander kontraproduktiv, dass man uns Gelder für Veranstaltungen, Publikationen zur Verfügung stellt, Veranstaltungen wie diese heute zum Beispiel. Ich lasse es einfach mal so stehen, ja. Hören Sie sich an, was wir zu sagen haben, was Herr Seyer zu sagen hat, und machen Sie sich selbst ein Bild, wenn Sie zu einem anderen Schluss kommen als das Zuwanderungsintegrationsbüro, dann unterstützen Sie uns. Ja. Sie können bei uns mitmachen, Fördermitglied werden, spenden. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ja. Ich denke, das war jetzt genug der Vorrede. Ah, es geht so eine Mitgliederliste. Nee, wie sagt man? Teilnehmerliste. Ja, danke. Teilnehmerliste rund, wäre nett, wenn Sie sich in diese eintragen. Ja. So, genau, das war, denke ich, genug von mir. Wir sind sehr froh, dass Gerset in Seyern heute den Weg auf sich genommen hat, hierher zu kommen. Ein paar Worte zu seiner Person. Ist geboren 1950 im kurdischen Ostteil der Türkei. in den 1970er Jahren hier nach Deutschland gekommen zum Studium, hat sich seitdem in vielfältiger Weise, kann man sagen, in die deutsche Politik eingemischt, ist Mitbegründer der kurdischen Gemeinde Berlins, hat 16 Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus gesessen für die Partei Die Linke, war deren migrationspolitischer Sprecher, hat sich dort in dem Bereich auch etabliert. Wenn ich jetzt, sage ich mal, so einen roten Faden benennen müsste von seinem politischen Engagement, würde ich sagen Bürgerrechte. Also er hat sich stets eingesetzt für Rechte von Flüchtlingen, Frauenrechte, gerade auch von Frauen aus islamischen Communities, auch als darüber noch wenig Leute geredet haben, und auch im Kampf gegen Antisemitismus. Deswegen ist er heute Abend hier. Begrüßen Sie mit uns Giyasettin Zaya.
Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Zunächst danke ich Ihnen, Aktion Dritte Welt Saar, kurdische Gemeinde im Saarland, und für die Einladung hierher nach Saarbrücken. Das war ziemlich weit, war ich zum ersten Mal hier. Ich freue mich, dass ich heute hier bin, und ich werde versuchen, dieses Thema zu bearbeiten mit Ihnen zusammen, und zum Schluss diskutieren wir hoffentlich ganz lebhaft. Meine Damen und Herren, zuerst einen Input darüber, was ist Antisemitismus, insbesondere islamischer Antisemitismus. Was ist denn das? Für islamische Organisationen oder den politischen Islam oder islamisch geführte Staaten. Ich rede nicht für islamische Bevölkerung, sondern ich rede von organisierten Parteien, islamischen Organisationen und islamisch geführte Länder wie Saudi-Arabien oder Iran, ist Antisemitismus ein fester Bestandteil ihrer Ideologie. Man kann politischer Islam oder politisch geführtes Land sich nicht vorstellen, denn nicht ein Teil seiner Ideologie in Antisemitismus gegossen ist, der nicht tagtäglich gegen Israel, gegen Juden propagiert oder arbeitet. Islamischer Antisemitismus ist nicht anders als ein antijüdischer Rassismus. Antijüdischer Rassismus, das ist eine Abschlusskommuniqué von Durban, von Vereinten Staaten, also von UNO. Diese Ideologie hat letztlich zum Ziel, die Juden und Judinnen zu vernichten. Die Akteurinnen prägen mit Hilfe der professionellen Propaganda antisemitische Stereotypen. Der Staatspräsident der Iranischen Republik, Ahmadinejad, er ist ja Dschihadist. Ahmadinejad meint sogar, dass Israel aus den Geschichtsbüchern gelöscht werden wird. Das Staatsoberhaupt der Iranischen Republik, Ali Khamenei, vergleicht Israel mit einem Krebsgeschwür in der Welt, das beseitigt werden muss. Der Erdogan, der Ministerpräsident der Türkei, hat vor kurzem gesagt, Zionismus ist eine Faschismus, ist ein Rassismus, ist eine Sünde gegen die Menschlichkeit. Ein Beleg für die offensichtliche Bezug des islamistischen Antisemitismus zu Nationalideologie und der Vernichtungsabsicht des islamistischen Antisemitismus ist die große Verbreitung der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Diese Hetzschrift ist inzwischen in über 60 Auflagen im arabischen Raum und in der Türkei verbreitet worden. Das wurde 2006 sogar 13 Mal aufgelegt. Zudem erfährt es gerade eine aktuelle neue Verbreitung als Fernsehserie mit 41 Teilen. Sie wird zu den wichtigsten Tageszeiten gesendet. In der Türkei, in türkischer Sprache, wo die ganze Nation im Wohnzimmer vom Fernsehen sitzt und das beobachtet. Diese Lüge. Auch mein Kampf wurde 100 Mal in der Türkei aufgelegt. Eine weitere solche Hetzschrift ist die Charta der Hamas. Hamas ist ja Ihnen bekannt, in der alle sozialen und politischen Probleme der Welt als Produkte jüdischer Verschwörung dargestellt werden. Also wie zum Beispiel Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, russische Revolution oder die Anschläge in USA und so weiter und so fort. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Muslime ihren Antisemitismus selbst konstruiert haben. Also das haben sie nicht irgendwie importiert, sondern das haben sie auch teilweise auch vom Koran übernommen oder von Aussagen der Propheten bzw. der Gelehrten in der islamischen Welt. Das beste Beispiel ist der Mufti von Jerusalem, Al-Husseini, der mit Hitler eng zusammengearbeitet hatte. Der war in Berlin, nicht weit von Berlin, in Sachsenhausen, und hatte von dort aus die arabische Radio geleitet und diese Hetzkampagne, diese faschistische Hetzkampagne von dort aus in Richtung islamische Welt gesendet. Mit Nazigelder eine arabische Revolution von 1936 bis 1939 in Palästina gegen Juden organisiert. Zu den wichtigsten Dokumenten des antijüdischen Rassismus gehört der Aufsatz Unser Kampf gegen Juden von Said Qutb, veröffentlicht 1950. Qutb zufolge seien die Juden von Beginn an gegen Muslime und er behauptet, ein Jude bleibt ein Jude, auch wenn er zum Islam konvertiert sei. Und diese Ideologie ist in der Türkei fest verankert, weil die heute in der Türkei lebenden Sabbatisten, die Juden, zum größten Teil konvertiert sind. Die sind Muslimen, die sind Mohammedaner, aber es gibt ein allgemeines Vorurteil, dass man diese Juden, die mal Juden waren, nie glauben darf. Als ein Beispiel des modernen islamischen Antisemitismus kann man die Rede des malaysischen Ministerpräsidenten Mahathir vor dem globalen Islamgipfeltreffen in Kuala Lumpur 2020 Journalisten, Staatsmänner, alle politische Welt oder die Führung der islamischen Welt waren dort. Der hat das, die Juden, man hat gesagt, dass die Juden zu bekämpfen sind. Vor laufender Kamera hat er geredet, hat er Antisemitismus betrieben. Und dieses Dokument wurde auch im Internet veröffentlicht. Aber dagegen gab es keine Widerspruch. Das heißt, niemand kritisiert ihn. Es gab auch keine Widerworte. Der Staatspräsident. In der Türkei, meine Damen und Herren, hier bitte ich Ihnen die chronologische Entwicklung, beginne mit dem Ersten Weltkrieg, darstellen, damit es klar wird, wo dieser Antisemitismus kommt. Es wird in der Türkei immer wieder gesagt, dass die Türken waren, die nach der Vertreibung von Juden aus Spanien 1490 die damaligen Safaristen aus Spanien übernommen haben, aufgenommen haben, vor Massaker gerettet haben und so weiter, sagen sie. Und auf der anderen Seite hat es in der Türkei immer eine besondere Stelle. Die Juden haben eine besondere Stelle gehabt. Das heißt, sie durften kein Beamter werden, sie durften bestimmte Kleidungen nicht anziehen, sie durften kein Pferd reiten, sie durften nicht in der Nähe von Moschee oder in bestimmten Gebiet wohnen. Und sie mussten Kopfgeld bezahlen. Das war die freundliche Aufnahme der Judinnen und Juden aus Spanien. Aber die Juden haben im Osmanischen Reich als ein gebildetes Volk auch den Menschen geholfen. Das heißt, es gab Judinnen und Juden, die auch im Dienste des Osmanischen Reichs gearbeitet haben, jahrzehntelang, jahrhundertelang, aber die dann später irgendwie vernietet wurden. Also zwischen 1914 und 18 hat die neue türkische Regierung, die Jungtürken, die ein Pogrom gegen die Armenier war ja 1915, da war das der größte Pogrom gegen ein Volk. Und zwar, es war 1915, wo fast 1,5 Millionen Menschen aus ihren Dörfern, Städten und Siedlungsgebieten vertrieben worden sind und davon viele getötet wurden. Assuren, die Christen und aber auch die Kurden wurden damals bekämpft und ausgerottet. Der Cemal Pascha war der Meister von diesem Pogrom gegen Armenier. Und er hat auch versucht, die Juden, die noch gebliebenen Juden in Jerusalem, das war osmanische Gebiet, von dort aus zu vertreiben. Er hat etwa 5000 Juden in Richtung Anatolien vertrieben. 1920 bis 1922, während des türkischen griechischen Kriegs, wurden tausende von Überfällen auf Juden im ägäischen Gebiet durch das türkische Militär durchgeführt. In Izmir lebten fast 60.000 Judinnen und Juden. Und es gab bei dem Krieg zwischen Griechenland und der Türkei, hat man am Ende, das heißt 1922, ein Abkommen gemacht, wonach man die Griechen nach Griechenland und in Griechenland oder Kreta oder Zypern lebende türkischstämmige oder islamisierte, konvertierte Muslime nach Anatolien ausgetauscht. Und dabei hat man die Juden aus ägäischen Küste, aus Izmir, Aydin, aus Kütahya, dort, auch aus Bursa, dort, wo sie eine bestimmte Manufaktur entwickelt haben, Porzellanmanufaktur oder Textilmanufaktur zum Beispiel in Bursa entwickelt haben, von dort wurden diese Juden einfach entmachtet und einfach vertrieben. In Lausanne-Abkommen, das kam 1923, wo die türkische Regierung gegründet wurde, hat die Türkei unterzeichnet, dass sie in der Türkei die Religionen, die Sekten, Religionen gleichberechtigt behandelt werden. Dass sie die Freiheit haben werden, ihre Religion auszuüben. Aber nichts war davon. Das heißt, sie haben diese Abkommen, die noch existiert und noch besteht, nie akzeptiert. Die Türken haben das nie akzeptiert. Nach der Gründung der Türkischen Republik 1923 organisierte der Staatspräsident der Türkei, Atatürk, eine Wirtschaftskonferenz in Izmir, wobei er die Wirtschaft türkisieren wollte. Das heißt, die nicht-muslimischen Unternehmer und Unternehmerinnen zu enteignen oder mindestens zu schwächen. Der hat wortwörtlich gesagt, wir wollen die Wirtschaft in der Türkei in die Hände von vaterländischen Söhnen geben. Und das haben sie auch geschafft. Sie haben weil die Armenier ausgerottet, pogromiert oder vertrieben waren, weil die Griechen, die griechischen Christen, weil die Assyren, weil die Kurden vertrieben worden waren, war die Türkei einfach leer. 6, 7 Millionen, 10 Millionen Menschen lebten in der Türkei damals. Man hat dann die Muslimen aus Bulgarien, aus Serbien, aus Bosnien, aus Albanien in die Türkei gebracht. Und zwar Hunderttausende in die Häuser und Wohnungen von Juden, Griechen und Armenier. Und die Kurden hat man aus Mardin, aus Danestadt zum Beispiel, vertrieben und Teile von diesen Kurden, die damals vertrieben worden sind, 1923, 24, leben heute noch in Libanon. Deswegen sagt man hier auch libanesische Kurden, hier in Berlin, in Deutschland, die sind dort in Libanon geblieben bis 1973. 1973 gab es in Libanon einen Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Fronten und die Kurden sind zwischen der Rede gekommen, sind die abgehauen. Tausende sind abgehauen, sind nach Europa gekommen und leben heute als Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Deutschland, auch in Berlin. 1926 wurde das Beamtengesetz verabschiedet, nachdem die nicht-muslimischen Menschen ihre Stellung verloren haben. Er hat gesagt, nur Staatsbürger, also nur echte Türken dürfen Beamte werden. Das heißt, die Juden, Armenier und alle anderen, die Nicht-Muslime waren, mussten gehen. 1934 wurde ein Gesetz über die Umsiedlung von Minderheitenbevölkerung innerhalb der Türkei, zum Beispiel gegen Kurden und andere Minderheiten, verabschiedet. Ebenfalls 1934, man kann sagen, daraufhin fanden Boykotte der jüdischen Läden und Plünderungen von pogromartigen Überfällen auf die jüdischen Unternehmen, Haushalte und Einzelpersonen statt. Der Staat hat das alles initiiert und viele Menschen haben ihre Waren, ihre Sachen, alles verloren. Zu gleicher Zeit wurde von Milli İnkılap, Nationale Revolution, eine neue Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion veröffentlicht. Also diese nationalistische Zeitung hat damals das veröffentlicht. 1942, wir müssen bedenken, dass die Türkei eine gute Verbündete von Hitler war, dass die Türkei auch sehr viele Rohstoffe an die Kriegsmaschinerie nach Deutschland geschickt hat damals und dass ideologisch unter Einfluss des Osmanen, also die Türken waren unter Einfluss von Deutschland. Deutsche Kriegsmaschinerie war in der Türkei sehr präsent und damals hat man 1942 hat man mit einem Gesetz die Juden wurde Vermögenssteuer per Gesetz eingeführt. Und diese Vermögenssteuer war so hoch, dass kein Mensch das überleben konnte. Man hat die Häuser, die Immobilien, alles verkauft, um diese Steuer zu zahlen. Und gleichzeitig hat man ein Jahr später die Juden aus Istanbul, aus Izmir und so weiter, hat man nach Hakkari ist eine südostanatolische kurdische Stadt, dahin transportiert. Später, 1946, als die Alliierten zusammen in Potsdam zusammensaßen, hat die Türkei das einseitig gegen Hitler Krieg erklärt, nachdem Krieg zu Ende war, und hat behauptet, dass sie die Juden nach Hakkari transportiert hat, weil er Angst hatte, dass Hitler in die Türkei marschiert und die Juden einsammelt und so weiter. So, und Zwischenzeit viele Juden, die das Beispiel von Armenien und Christen gesehen haben, sind auch geflohen. Zwischen 1914 und 40 sind fast 30.000 türkischstämmige oder sagt man Staatsbürger der Türkei jüdischer Herkunft sind nach Europa, nach Deutschland ausgewandert. Und viele dieser Menschen sind festgenommen und in Konzentrationslager geschickt. Die waren Menschen mit türkischem Pass. Also insgesamt wurde die größte jüdische Gemeinde der Welt, und das war wirklich die größte jüdische Gemeinde, weil Israel war ja osmanisch, und im gesamten Osmanischen Reich lebten damals 300.000 Einwohner. Und heute leben 6.000 Judinnen und Juden in der Türkei und davon sind die Hälfte konvertiert, also um zu überleben. Ja. Einige Sätze zur AKP, zur jetzigen Regierung der Türkei. Ich meine, das ist wichtig, weil wir diese Polemik zwischen Israel und türkischer Regierung letzte Zeit sehr oft hören. Was hat er zuletzt gesagt, dass Zionismus ein Rassismus ist und etwas, was man bekämpfen muss, hat er gesagt. Und er versteht wirklich nicht, was Zionismus ist, als er das behauptet hat. Ja gut, aber das wurde ja kritisiert, auch von Außenminister von USA. Der Türkei, das hat ihn sehr geärgert. Nach der Regierung, als AKP an die Macht kam, 2001, ein Jahr später, am 9. November, gab es eine große eine große Attentat, Selbstmordattentat in Istanbul gegen jüdische Synagogen. Und da sind viele Menschen gestorben. 2006 gab es in Libanon einen Krieg. Hezbollah hat von Libanon aus Israel mit Raketen bombardiert und danach gab es Krieg und AKP, sowie viele Parteien der Türkei, ich glaube einstimmig, alle Parteien in der Türkei haben Israel verurteilt. Und da gab es einen sehr starken Antisemitismus in der Türkei. 2009 gab es Gaza-Krieg, also Hamas, Islamische Dschihad und all islamistische Organisationen aus Gaza feuerten Raketen auf Israel und gab es Krieg. Und 2010 steigerte sich der Antisemitismus und das hat zu Antisemitismus in der Türkei sehr viel beigetragen. Die Erziehungsminister der Türkei ordnete eine Gedenkminute für dort verstorbene Muslime, tat in allen Schulen für die getöteten islamischen Aktivistinnen Andachtveranstaltungen organisiert. Und es gab mal diese Flotte, dieses Schiff aus der Türkei mit Hilfsgütern, aber in Wirklichkeit mit vielen Aktivistinnen und Aktivisten, islamischen Aktivisten, die aus aller Schattierung des Islam kamen, von Al-Qaida bis zu islamischer Dschihad. Und die hatten nicht nur Hilfsgüter dabei, sondern sie hatten auch Waffen dabei. Und da war auch einige Abgeordnete meiner Partei auf diesem Schiff. Da gab es einen Überfall, sind Menschen gestorben, Soldaten sind verletzt worden und so weiter. Und danach gibt es fast keine Beziehungen mehr zwischen Israel und der Türkei. Aber man hat ökonomische Beziehungen in unteren Ebenen immer noch. Aber Waffenlieferungen und diese Drohnen, die gegen Kurden benutzt worden sind, die wird nicht mehr geliefert. Ja, das war eine ganz kurze Geschichte über islamischer Antisemitismus in der Türkei. Und nach Erhebungen von einer unabhängigen Universität der Türkei, das heißt Sabancı Universität, sind heute 76% der Bevölkerung in der Türkei. Und dazu gehören wirklich alle Art von Menschen, das heißt also von Linken bis zu rechten politischen Bereichen sind Antisemit. Es ist wirklich schwer für einen Diplomat israelischer Herkunft in der Türkei sich frei zu bewegen. Das gleiche ist es mit Juden und Juden, die in der Türkei leben. Und viele von denen hauen einfach ab. Die paar Synagogen, die noch da sind, die werden wirklich sehr stark geschützt. Und ja, wie kann ein Jude, wie kann ein Israeli in diesem Land leben? Das ist fast unmöglich momentan. Und die jetzige Regierung hetzt weiter, sehr populistisch. Und das wird auch von der Bevölkerung einfach ernst genommen. In Deutschland, also ich komme nach Deutschland, islamischer Antisemitismus unter der kurdischen, natürlich auch unter der kurdischen, weil auch die Kurden, die vor allem die Muslime sind, unter Einfluss dieser Propaganda sind, unter Einfluss dieser Hetzkampagne sind. Unter der kurdisch-türkischen Community in Deutschland. In Deutschland leben etwa 3,8 bis 4,3 Millionen muslimische Menschen, die aus insgesamt 43 Staaten kommen, wovon die Mehrheit aus der Türkei kommt. Also die Mehrheit der Muslime kommen aus der Türkei, die in Deutschland leben. Davon sind etwa 74% Sunniten. Die Kurden sind mehrheitlich auch Sunniten, die Türken fast alle. 13% Aleviten, 7% Schiiten, die aus Iran kommen. Aus Iran oder Afghanistan oder Pakistan. Und 2% Hamadiyya. Das ist eine neue Sekte, die meistens im Iran leben. Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von BIM und ist in einem Buch veröffentlicht. Die Community besteht aus vielen sozialen, ökonomischen, verschiedenen Schichten und Klassen. Natürlich gibt es, wenn ich an Berlin denke, als ganz kleines Beispiel, in Berlin sind 60,3% der Menschen konfessionslos. Ja? 20% sind Protestant, 20% Protestanten, 9% Muslimen, 1% Juden oder weniger noch und noch kleine Sekten aus, also Buddhisten und so weiter aus asiatischen Ländern. Und bei Muslimen ist das Gleiche. Ich meine, es gibt auch eine ganz starke linke Bewegung unter der muslimischen Bevölkerung, die auch unter, sagen wir, laizistische Politik in der Türkei sich verselbstständigt haben, laizistisch orientiert sind. Und das gibt auch unter der muslimischen Bevölkerung, das muss man akzeptieren. Also sind nicht alle Fundamentalisten, aber es gibt starke fundamentalistische Organisationen. Die Umfragen ergeben, dass es eine hohe Religiosität unter den hiesigen Muslimen gibt. Der Islam prägt und bestimmt bei allen entschiedenen, also bei allen Privatleben, bei allen entscheidenden Fragen spielt Islam eine große Rolle. Das als eine Tradition, als eine konservative Kultur und so weiter, spielt Islam immer noch eine große Rolle, auch bei Linken. Dieser Traditionalismus ist sehr verbreitet und man versucht auch die Originale zu behalten. Die Menschen versuchen sich nach der Tradition des Heimatlandes, sagt man, zu entwickeln. Und da dahingehend sind die sehr viel, wie sagt man, auch wenn sie gegen Islam differenziert sind, sind sie aber in der Tradition, in Lebensart und Weise ziemlich konservativ. Also das ist unter den Menschen aus der Türkei sehr verbreitet. Laut Verfassungsschutzbehörde weisen in Deutschland im Jahr 2010 die Berichte auf 29 islamische Organisationen mit etwa 37.700 Anhängerinnen und Anhänger. Beispiel Hizbul Tahrir, Hamas, Hezbollah und Islamische Dschihad und weitere Organisationen. Also etwa 40.000 islamistisch in 29 Organisationen organisierte Menschen. Und das ist ziemlich viel. Und viele dieser Organisationen haben ihre Zentrum nicht in Deutschland, sondern in Ägypten, in Gaza, in Pakistan oder im Iran oder in Afghanistan. Und von dort aus treiben sie, also operieren sie, schicken sie Gelehrte hierher, Menschen, die dort ausgebildet sind, die hierher kommen als Tourist oder irgendwie schaffen sie hierher zu kommen, in Moscheen, in alle Moscheen zu agieren. Und dagegen gibt es nicht, dagegen wird es nicht gemacht. Also meiner Meinung nach, ich war lange im Innenausschuss in Berlin und Berlin ist wirklich eine große, wie gesagt, große Stadt mit so vielen großen Organisationen, die auch sogar bewaffnet sind. Aber Politik hat nur keine Akzente entwickelt, wie man solche antisemitistische Organisationen bekämpfen kann. Laut die türkische islamische Gemeinschaft Milli Görüş und diese Milli Görüş ist die größte Organisation von islamistischen. Und die sind auch von islamischer Weltanschauung her gehören zu muslimischer Bruderschaft, Ikhwa al-Muslimin, deren Zentrum in Ägypten liegt. Die Mutterorganisation dieser in Deutschland ansässigen islamischen Organisationen sitzen im Nahen Osten und üben von dort aus enormen Einfluss aus durch Medien, Botschaften, zum Beispiel Iran. Gab es einen Botschafter aus Iran hier unter uns? Nein, habe ich gehört. Und vor allem in puncto Islamismus, Saudi-Arabien genauso. Und sie haben sehr viel Kapital. Saudi-Arabien, Katar, die Emiraten, die üben mit Kapital eine große Einfluss auf die islamistisch organisierte antisemitische Organisation. Wenn man bedenkt, dass Saudi-Arabien seit der Wende, seit Jugoslawien nicht mehr gibt, allein in Bosnien 1,4 Milliarden Dollar an Moscheen investiert hat. Allein in Bosnien. Und in Berlin sind 70 Moscheen. Und ich glaube, die Hälfte von diesen Moscheen bekommen sie Hilfe von Katar und von Saudi-Arabien. Natürlich auch von Iran. Es gibt auch einige schiitische Moscheen. Aber dagegen wird nichts gemacht. Es gibt zum Beispiel einen Verein in Neukölln, Berlin-Neukölln, das heißt Al-Nur, und hat etwa 300 Mitglieder. Und seit Jahren, seit Jahrzehnten wollen sie in Wilmersdorf, in einem ganz schönen Gebiet, eine Moschee für 40 Millionen Euro aufbauen. Und drumherum sind viele Moschee-Einheiten, also gibt es viele Moscheen, auch Sunniten, die sind auch Sunniten, aber die gehen nicht zu diesen Moscheen von anderen Sunniten, sondern sie wollen ihre eigene Moschee bauen. Wie kann 300 Mitglieder der Organisation, wie zum Beispiel euer SAR, Dritte Welt, ja, für 40 Millionen Euro eine Moschee bauen? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und wie du eben gesagt hast, Islamisten betrachten den Islam nicht nur als Religion, sondern auch als Herrschaftsideologie und als sozioökonomisches System. Und aber durch Scharia versuchen sie auch Gesellschaft zu verwalten, zu regieren. Wenn wir heute an, sagen wir, Syrien denken, ja, ich möchte sagen, dass ich informiert bin, weil ich 2 Jahre vorher in Syrien war und die Lage ein bisschen kenne und auch Erfolge, dass zum Beispiel diese Freie Syrische Armee mit 80% aus islamischer Bruderschaft besteht, dass dazu 3, 4 weitere Organisationen, bewaffnete Organisationen, Teile von Al-Qaida und andere Organisationen, alle islamische Organisationen sind, die mit Geldern von Katar und Saudi-Arabien und so weiter arbeiten, bewaffnet sind und überall, wo sie befreit haben, Teile von Aleppo, in Damaskus oder in andere Teile, in Hamus und andere Teile Syrien, wo sie jetzt Macht haben, haben sie islamische Schulen, haben sie islamische Gerichte, haben sie Scharia und haben sie das alles. Das heißt, wo sie Macht haben, dann haben sie ganze Macht. Sie haben die Judikative, die Exekutive und alles. Ja. Die Islamisten wollen dieses System, die wollen die Systeme in all diesen Ländern gewaltsam stürzen. In Ägypten versuchen sie, aber das Volk ist wach. Man versucht mit aller Kraft, Etablisierung oder Etablissement von der Regierung, von islamisch geführter Regierung zu verhindern, die ganze Demonstration von Menschen. Man hat gesehen, dass im Iran sie an die Macht kamen und nicht mehr gingen und dort geblieben sind. Und in Ägypten, in Tunesien, in Libyen, überall sind die Muslime dran, ihre Machtzentren zu gründen, die Regierung zu erobern und dann in Folterkeller die ganze, wie sagt man, oppositionell denkende Menschen zu unterbringen und zu foltern und so weiter. Und das ist eine Gefahr. Und ich hoffe, dass sie das nicht schaffen werden. Ich hoffe, dass sie es nicht schaffen werden, weil die Bevölkerung wacher ist und weil heute die telekommunikative Mittel, also die Medien, sehr besser gestellt sind als damals im Iran, 1979 im Iran. Mal sehen. Jetzt kommen wir zu diesem Milizgerücht, die bei uns sehr, die haben fast 1000 Moscheen in Deutschland. Milli Görüş, die von Erbakan 1970 gegründet wurde, hielt die türkische Republik für ein System, das der Sklavenordnung gleichkommt. Die halten die türkische System als Sklavenordnung. Die Betreiber dieser Sklavenordnung sind für Milli Görüş die Juden, beziehungsweise der Zionismus, die in der West in New York sitzen, von dort aus regieren. Das zentrale Organ von Milli Gazete schreibt, die Globalisierung schafft eine neue zionistische Weltordnung, in der Juden versuchen, sich die Herrschaft über die muslimischen Länder und Erdölreserven zu sichern. Die Juden werden für den Großteil der internationalen Konflikte verantwortlich gemacht. Juden wollen von Nil bis Euphrat Groß-Israel erbauen. Die Juden sind Kindermörder, der Holocaust ist eine Lüge und so weiter. Und diese Organisation hat 40.000 Mitglieder in Deutschland. Diese Organisation hat Zeitschriften, hat Fernsehsendungen, hat alles und alle Möglichkeiten und auch Geld von Saudi-Arabien. Die Muslimbruderschaften haben sich die islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. als Verein geschaffen. Ihr Hauptziel ist seit ihren Gründung 1928 in Ägypten, eine Kalifat zu schaffen, einen Kalife zu schaffen. Also wie katholische, sagt man, Päpste zu schaffen. Sie wollen eine Kalifat islamische Führung schaffen. Und dann kommt Hizb ut-Tahrir, Islami, wurde aufgrund massiver antisemitischer Propaganda 2003 in Deutschland verboten. Diese Organisation bezeichnete Juden als Schweine und fordert genauso wie Hezbollah die Tötung von Juden. Der Mursi, der jetzige Staatspräsident, hat 1910, als er noch keine Macht hatte, hat er
2010
wahrscheinlich. Was haben Sie gesagt? 2010 mit einer jordanischen Fernsehen hat er ein Interview gemacht und dort hat er gesagt, die Juden sind Schweine und so weiter. Wir kommen von Schweinen, hat er gesagt. Diese Mursi. Und wir sind in Islam, gibt es ein Wort, das heißt Taqiyya. Das heißt, du musst für die Machterhaltung, für die Machtführung lügen. Du musst lügen. Das ist eine Macht. Das sind zwei Art von Instrumenten, die sie sehr viel in Islam benutzen. Einmal Angst. Angst ist eine Garantie der Macht. Angst schaffen, Angst schüren, Angst schaffen. Und das zweite ist Lügen. Lügen, um an der Macht zu bleiben. Und das tun sie. Sie lügen alles. Sie versprechen alles, wenn sie an die Macht kommen. Der Ayatollah Khomeini hat das gemacht. Er hat alles getan und hat die Demokratie versprochen. Er hat gesagt, Leute, laut Koran haben wir ein Miri-Immobiliensystem in Islam, was es nirgendwo gibt. Das Land, die Erde und auch die Ölreserven gehören dem Gott und im Namen des Gottes der Menschen. Und viele Linke haben gesagt, das ist Sozialismus. Das müssen wir unterstützen. Das haben wir auch gemacht. Viele haben das gemacht. Und später war das nicht so. Ganz Gegenteil. Ja. Die antisemitische Publikation in Deutschland erreichen also über Medien, Internet, die türkisch-arabischen Migrantinnen in Deutschland, erreichen alle. Es findet zur Verbreitung des Antisemitismus viele Veranstaltungen, zum Beispiel in Moscheen statt. All die Veranstaltungen finden in Moscheen statt. In jedem Jahr findet in Berlin in Hinterhöfen von Moscheen eine türkische Buchmesse statt, die sehr viel antisemitische Bücher ausstellt und die dort massenhaft verkauft werden. Auch Mein Kampf wird dort verkauft. Diese Publikation heißt Vakit. Vakit heißt Zeit und wurde wegen des antisemitischen Inhalts von der Bundesregierung verboten. Es werden auch Video und CDs verkauft oder auf privaten TV-Sender ausgespielt. Die sollten solche Inhalte beinhalten. Es gibt Kinofilme wie Tal der Wölfe, das haben einige von euch bestimmt mitbekommen. wurde zum Beispiel 2006 in Berlin gezeigt und 400.000 Menschen haben teilgenommen. Da fährt eine Gruppe von Helden aus der Türkei nach Israel und rächt sich gegen den gesamten israelischen Staat und so weiter. Und es wird von allen Menschen gejubelt. Also so ist es ziemlich antisemitisch. Ähnliche Filme kann man immer in bestimmten Kinos in Berlin sehen. Und wenn man also freitags vor allem sich hinstellt, man sieht, welche Menschen dahin gehen und solche Filme sehen. Antisemitismus in arabischsprachigen Fernsehsender wie zum Beispiel Al-Manar TV, das Organ der Hezbollah aus Libanon, oder Al-Aqsa TV von Hamas, das ist ein Organ von Hamas, werden aggressiv und mit einem Antisemitismus betrieben, der offen und simple, verständlich, eindeutig Vernichtungsabsichten und Botschaften unter das Volk bringen, in denen auch zum bewaffneten Kampf gegen Israel und zur Zerstörung des israelischen Staates aufgerufen wird. In den Kindersenderprogrammen werben sie für den bewaffneten Kampf gegen Israel, für militante Dschihad und für Selbstmordanschläge bzw. Märtyreroperationen. Und deswegen keine Wunder, dass so viele Selbstmordattentäter bei Menschen, die zwischen 12 und 16 sind, ja, in islamischen Ländern ausgebildet werden. Der deutschsprachige iranische Sender IRIB mit Sitz in Berlin sendet hier in 26 Sprachen eine Kampagne gegen Israel täglich und pausenlos. Und das machen die. Dagegen macht keiner was. In manchen Stadtteilen in Berlin, in Neukölln, also man kann wirklich mit einer Kippa auf dem Kopf nicht rumlaufen. Da werden die gepöbelt, beschimpft. Und ihr habt ja mitbekommen, dass auch eine jüdische Gelehrte, Rabbi auf der Straße geschlagen wurde. Die muslimischen Jugendliche versuchen bei negativen Schlagzeilen über Heimatländer als Verursacher immer wieder die Juden zu bezichtigen und die als Sündenbockschema darstellen. Sie beschimpfen ihre Gegnerin als du scheiß Jude oder ähnliches. Die Juden sind Sündenböcke für das Gefühl der Ausgrenzung, für persönliche oder gesellschaftliche Probleme. Eine Studie des Bundesministeriums des Inneren belegt, dass Antisemitismus mit islamischem Fundamentalismus zusammenhängt. Nach dieser Umfrage finden 26,7% der Jugendlichen, die unter 25 Jahre alt werden, die Juden sagen, seien überheblich und geldgierig. 26%. Diese treffen vor allem bei der bildungsfernen Jugendlichen zu. Ja, Fazit, was soll man machen? Also ich bin der Meinung, dass Antisemitismus und Volksverhetzung gegen die Verfassung Deutschland verstößt und strafrechtlich belangt werden kann. Es muss aber konsequent geführt werden und das findet nicht statt. Also es wird irgendwie ignoriert. Genauso wie man rechtsradikale Gewalttätigkeiten in der Bundesrepublik ignoriert hat. Bei NSU, aber vorher gab es über 100 Toten in der Bundesrepublik. Das hat man irgendwie unter den Teppich gekehrt und hat man gesagt, Gewalttätigkeit, politische Gewalt geht nur von Linken aus. Die Rechten oder die Rechtsextremisten tun das nicht. Und so ist es auch jetzt bei islamischen Fundamentalisten. Vor allem die islamische fundamentalistische Organisation, die aus bestimmten Ländern kommt. Aus Saudi-Arabien zum Beispiel ist wirklich eine Finanzier, eine große Finanzquelle von vielen antisemitischen, gewalttätigen Organisationen. Aber Saudi-Arabien ist ein großer Partner der Bundesrepublik, ein großer Partner der USA und so weiter. Da tastet man nicht, fasst man nicht an. Welche, was will Saudi-Arabien in Syrien machen, erreichen? Die Demokratie? Was? Die Demokratie. Von Saudi-Arabien in Syrien, klar, ist ein Diktator. Die syrische Regierung ist ein Diktator. Sein Vater war noch schlimmer, hat tausende, zehntausende Menschen getötet. Und hier sind fast bis 60.000, 70.000 Menschen getötet worden. Da muss das Demokratie her. Aber das kann nicht von Saudi-Arabien, das kann nicht von Jordanien, jordanische König, oder das kann auch nicht von Katar eine Demokratie in Syrien geschaffen werden. Durch Unterstützung der islamisch-fundamentalistischen bewaffneten Kräfte. Das geht doch nicht. Muss Europa, Amerika intervenieren. Damit möchte ich nicht sagen, dass man Krieg machen so und so weiter. Das meine ich nicht. Aber dass man eine Demokratiebestrebung von einer Machtbestrebung der Diktatoren unterscheiden muss. Es muss einen ernsthaften Pakt und ernsthaften Dialog der staatlichen Organe und der Zivilgesellschaft, also Unis, Medien, Gewerkschaften etc., mit muslimischen Vereinen stattfinden. Das findet in England statt. Wir waren mit Innenausschuss in England, da haben wir gesehen, dass alle islamischen Organisationen oder in Vorstände der islamischen Organisationen bestimmte, sagen wir, Polizisten oder Sicherheitskräfte oder Nachbar und so weiter, Engländer sitzen, mit denen zusammen entscheiden, über Frauenproblematik, über alle Probleme. Es geht nicht, dass eine islamische Organisation sich auskapselt, nur in Moschee die ganze Gardinen zumacht und alle mögliche Propaganda macht und alle mögliche Erziehung macht, sondern das muss verhindert werden. Das muss verhindert werden. Wir haben in Berlin Korankurse. Wir bezahlen sogar, der Staat bezahlt das, ja. Aber wir dürfen nicht kontrollieren. Wir dürfen nicht wissen, was diese islamische Organisation, diese Ehwal Muslimin, türkische islamische Muslimin, in Moscheen in Berlin machen. 60.000, 70.000 Euro bekommen sie für diesen Unterricht, islamische Unterricht. Sie haben sich als eine, also wie sagt man, sie haben sich als eine offizielle Organisation zu anerkennen gebracht und sie haben das Recht offiziell auf Zuwendungsgelder, aber wir können das nicht kontrollieren. Das ist deren Glauben, die machen, was sie wollen und so weiter. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Es gab Journalisten, die versucht haben, durch Gardinen irgendwelche Fotos zu machen oder etwas abzuhören und so weiter. Es gab Skandal. Aber wir können das nicht. Aber wir müssen das machen. Es gibt Beispiele, nämlich England. Ja, ich höre mit dem letzten auf. Die Bundesrepublik muss im Falle von Antisemitismus in moderaten islamischen Staaten, mit denen sie eine gute bilaterale Beziehung unterhält, sich öffentlich gegen solche Äußerungen und Taten aussprechen. Also man kann nicht mit Malaysia gute Beziehungen haben und eine Äußerung von dortigen Staatspräsidenten, der die Juden als Schweine betrachtet oder bezeichnet und so, mit dem einfach tatenlos oder ohne etwas mit denen gute Beziehungen führen. Genauso mit Saudi-Arabien, genauso mit Iran und genauso mit allen anderen Ländern. Es gab vor kurzem Außenminister von Iran in der Verein, außenpolitischer Verein in Berlin, und er hat dort Vortrag gehalten. Ein Iraner ist aufgestanden, wollte ein paar Sätze sagen, man hat ihn sofort mundtot gemacht und ihn rausgeschmissen. Er durfte nicht sagen. Dann haben wir uns beschwert und haben gesagt, okay, wenn Sie Iran dieses Podium angeboten haben, dann muss es auch möglich sein, iranische Opposition einzuladen, ein paar moderate Menschen einzuladen, mit denen zusammen eine Veranstaltung machen und dieselben Diplomaten einladen. Es geht nicht, dass man diese diplomatische Korb der Bundesrepublik nur durch Vorträge von solchen Außenministern, die einfach lügen, ja, die einfach Sachen erzählen, antisemitische Sachen erzählen und sie, die ganze Bevölkerung, also ganze jüngere Menschen, dort sitzen und das zuhören. Das geht doch nicht. Es muss anders gehen. Und das wird nicht gemacht und das kritisieren wir auch. Ich höre hier auf, ich habe zu viel gesprochen, ich möchte gerne eure Fragen beantworten. Dankeschön.